Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe heute zwei ganz bezaubernde junge Damen zu Gast in diesem Podcast. Und zwar fangen wir doch mal mit A wie A im Alphabet mit Anne an. Guten Morgen.
Hallo.
Und B haben wir jetzt nichts, müssen wir jetzt alles durchzählen. Die Lisa ist auch zu Gast. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir reden heute über Assassin's Creed Rogue. Bevor wir aber dazu kommen, Anne, du hast einen neuen Job.
Yay!
Seit dem letzten Mal.
Das stimmt, ja.
Ja, erzähl doch.
Ich bin jetzt seit Anfang November bei Giga angestellt und bin da quasi Mädchen für alles, sowohl vor als auch hinter der Kamera tätig und schreibe natürlich auch Artikel. Genau, das ist mein neuer Job.
Okay, bist dafür auch extra nach Berlin gezogen. Und
richtig. Das war sehr anstrengend.
Das Umziehen oder Berlin jetzt an sich?
Nee, das Umziehen. Also von Berlin an sich habe ich noch nicht so viel sehen können, weil ich tatsächlich sehr viel arbeite. Aber ich bin generell sehr froh. Ich glaube, Berlin wird ganz gut.
Okay, und Christine hat ja da auch letztens mal so Andeutungen gemacht, dass ihr jetzt da, was ihr da alles Neues vorhabt und so. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch passiert.
Ja, ich auch.
Weißt du selber noch gar nicht, oder was?
Na klar, also es gibt schon so einen ungefähren Fahrplan, den wir halt fahren wollen, aber wir sind halt noch mitten in der Planung quasi von sämtlichen neuen Formaten und Sachen, die wir halt ändern wollen.
Okay. Und Lisa, du bist natürlich die Lisa von eGames, wo wir auch deine Kollegin Nicole
genau.
Zuletzt öfter mal wieder zu Gast hatten.
Aber wenn es um Fußball geht, ist sie da.
Ja, genau, die redet ja, spielt die auch was anderes oder spielt die wirklich nur ein Fußballspiel nach dem anderen, was rauskommt? Und den ganzen Rest, der wird auf dich abgewälzt.
Genau, so ungefähr sieht's bei uns in der Redaktion aus.
Gut, wir wollen halt über Assassin's Creed Rogue reden und ich habe das extra so betont, dass ihr zwei nette junge Damen seid, weil bei Assassin's Creed Unity, was wir jetzt besprochen haben, da haben wir ja mit dem alten, grumpy, immer schlecht gelaunten Henry Ernst geredet und deswegen ist das mal das absolute Gegenprogramm, mit euch da jetzt über ein weiteres Assassin's Creed zu reden. Assassin's Creed Rogue kam, sage und schreibe, wer es irgendwie noch nicht mitbekommen hat, am gleichen Tag raus wie Unity. Und ich kann mich zu erinnern, sowas gab es zuletzt nicht bei Spielen, aber zumindest bei Platten, bei Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 und 2. Und wie das geendet ist, das können die Leute dann selber nachlesen, wer es nicht weiß, was es denen gebracht hat, zwei Alben an einem Tag rauszubringen. Und ich habe aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Rogue hat schon ein bisschen darunter gelitten, dass es jetzt irgendwie gleichzeitig mit Unity rauskam, weil das galt halt immer so, ja, das ist so das kleine Assassin's Creed, so da kommt halt jetzt auch noch was für die Last-Gen-Generation, also sprich für PlayStation 3 und Xbox 360. Ihr habt aber beide da mitmachen wollen bei diesem Thema, habt euch also beide anscheinend bewusst auch dazu entschieden für Rogue. Warum war das für euch offenbar nicht das kleine Assassin's Creed, sondern Anne, fang du doch mal an, warum wolltest du Rogue spielen?
Ja, und zwar wollte ich, glaube ich, für mich selber die Nordamerika-Reihe abschließen. Also ich war schon gespannt, wie das Ganze jetzt quasi zum Ende getragen wird. Und deswegen habe ich mich bewusst für Rogue entschieden. Zumal ich auch noch keine neue Konsole habe, also Unity überhaupt gar nicht spielen kann. Hätte ich aber natürlich machen können zum Testen, wollte ich aber nicht. Ich wollte tatsächlich Rogue. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn ein Spiel dann im Schatten eines anderen steht. Und wahrscheinlich auch für den Entwickler sehr schade, weil ich glaube, dass Ubisoft Sofia sich da sehr viel Mühe mitgemacht hat. Und ja, es wird jetzt zu Unrecht so ein bisschen links liegen gelassen.
Du hast dich gut informiert, ne? Ubisoft Sofia, das sind nämlich die gleichen, die das Liberation gemacht haben. Ja. Was eigentlich auch nicht schlecht war, aber halt leider auch mit der Vita nicht auf unbedingt der verbreitetsten Plattform erschienen und so. Aber das ist das gleiche Team. Ja, da gilt es jetzt in diesem Podcast zu klären, ob die einem Assassin's Creed würdigen Produkt da dahergekommen sind. Lisa, wie war es bei dir? Hast du die Wahl zwischen beiden Spielen und beiden Konsolen? Oder war es bei dir auch so wie bei Anne, dass du gesagt hast, ja, ich möchte halt ein Assassin's Creed spielen und ich habe aktuell jetzt nur die alten Konsolen, nenne ich sie mal, zu Hause und deswegen bleibt mir die Wahl für Rogue.
Bei mir war es genauso wie bei Anne. Also ich habe noch keine neue Konsole, deswegen konnte ich halt nur auf Rogue zurückgreifen. Aber ich hatte da persönlich auch gar nichts gegen, weil bei mir war es ich wollte halt auch wissen, wie sie diese ganze Nordamerika-Sage zu Ende bringen. Und ich bin halt auch ein unglaublicher großer Fan vom Bötchenfahren dort. Deswegen war ich eigentlich gar nicht so unglücklich, dass ich wieder in See stechen konnte. Und das war auch ein Grund, warum ich das unbedingt spielen wollte, damit ich wieder die Seemission machen kann.
Ich habe da letztens mit einem Hörer mich auf Twitter so ein bisschen, ich möchte nicht sagen gestritten, aber wir gingen ja doch etwas auseinander mit den Meinungen, weil ich auch der Meinung war, dass die Seemissionen in Black Flag auf jeden Fall super toll waren und dass auch das Black Flag mir total gut gefallen hat. Und der war da so ganz anderer Meinung, hat gesagt, dieses ganze Seefahren und so, das ist alles Quatsch und ich will das überhaupt nicht und das ist Assassin's Creed überhaupt nicht mehr, weil Assassin's Creed, da geht es ums Schleichen und ums Mordmissionen machen und klar, da muss ich man schon recht geben, das ist halt überhaupt nicht mehr. Das haben sie in den letzten Spielen da durchaus echt links liegen lassen. Hat mich aber, ja, wie bei dir, Lisa, überhaupt nicht gestört, sondern ich habe halt einfach dann ausblenden können, dass da halt Assassin auf der Packung steht und habe mir gedacht, ja gut, aber ich beurteile das Spiel halt und ich spiele es für das, was es ist und da macht es mir halt trotzdem Spaß. Und genauso ähnlich ging es mir jetzt auch. Anne, wenn ich jetzt sage, das Rogue ist so eine Art Best of Assassin's Creed 3, und Black Flag, würdest du mir da zustimmen?
Ey, ich würde es auf jeden Fall so unterschreiben. also was die Spielmechaniken und so weiter und das Setting angeht, auf jeden Fall. Zumal ja auch New York wieder dabei ist als Setting, als festes Setting, eine erweiterte Version von New York aus dem dritten Teil. Man startet in diesem Grenzland aus dem dritten Teil. Und es sind ja auch genügend Figuren aus Black Flag und dem dritten Teil vertreten. Also ja, es ist quasi ein Mischling, was aber nicht zwingend was Schlechtes ist. Und zu den Seefahrermissionen muss ich sagen, dass ich am Anfang auch sehr, sehr skeptisch war, als die in Teil 3 eingeführt wurden, weil da die Steuerung noch so ein bisschen hakelig war. Das haben sie alles zu Black Flag hin verbessert. Und seitdem bin ich auch immenser Fan von diesen Seeschlachten. Ja, und finde aber, dass Rogue da eigentlich einen interessanten Mittelweg gegangen ist, jetzt rein von der vom Gameplay her.
Aber ich finde gerade auch dieses Riverland, wo man sich halt auch aufhalten kann, ist ein schöner Mix, weil da kannst du ja, da hast du ja die freie Wahl, ob du über Land gehst oder ob du doch lieber mit deinem Schiff durch die engen Flussdinger manövrierst.
Fjorde, ich weiß nicht, ob sie in Nordamerika auch Fjorde heißen, aber es ist sowas Ähnliches. Also so Flüsse, so eine Mischung aus Flüsse und Meerarmen und sowas. Und man weiß immer gar nicht genau, was ist eigentlich offenes Meer und was ist eigentlich noch ein Fluss, aber man kann überall durchfahren.
Genau. Da habe ich mich extrem gerne aufgehalten. Das war auch so mit mein Lieblingsteil dort. Weil da konnte man auch, finde ich, sehr viel entdecken.
Ja, ich fand es auch spannend. Ich fand aber auch den Nordatlantikbereich sehr, sehr gut gemacht. Zumal man ja da auch auf quasi neue Hindernisse stößt, weil ja auch Eisberge zum Beispiel da rumschwimmen, die einem im Weg sein können. Gerade bei den Seeschlachten muss man da jetzt zusätzlich noch darauf achten, dass man sein Schiff nicht irgendwie in den Eisberg manövriert. Das fand ich sehr interessant und ich fand auch generell die ganzen Landschaften, die da wieder aus dem Hut gezaubert wurden, extrem spannend. Zum Beispiel gibt es da eine Stelle, wo man ein altes Schiffswrack durchsucht, mitten im Eis. Und da gibt es tausende von kleinen Höhlen im Eis und das Nordlicht kann man betrachten. Also die haben sich da schon wieder beim Setting auf jeden Fall auch richtig, richtig viel Mühe gegeben.
Das Nordlicht war für mich so ein kleiner Wow-Effekt. Ich bin einmal losgefahren mit dem Schiff und habe das gesehen und dann musste ich auch einmal kurz anhalten und mir das auch wirklich in Ruhe und wirklich genießen. Ich habe dann auch kurz meinen Controller aus der Hand gelegt und gedacht so, das gucke ich mir jetzt erstmal an.
Videospielromantik nennt man das.
Ja.
Was ist denn der Unterschied zwischen Polarleuchten und Nordlicht oder ist das Gleiche?
Ich glaube, man sagt, das ist das Gleiche. Also okay. Ich glaube auch. Das ist ein anderer Name einfach.
Also da muss ich wirklich sagen, also auch grafisch, was sie da aus der alten Konsolengeneration noch rausgeholt haben, Hut ab. Also wirklich, wenn du dann so, wie es beschreibt, du unter dir knirscht das Packeis und du gleitest langsam so da durch und du merkst ja, wie die Eisschollen so vorne vom Schiffsbug so wegknacken und dann ist es wirklich total still und du siehst auch zum Beispiel, dass sowohl deine Hauptfigur und als auch dein erster Offizier an Bord, die haben dann so Atemwolken, weil es natürlich eiskalt ist und dann siehst du das Polarleuchten oder eben das Nordlicht, wo wir jetzt einfach mal definiert haben, dass es das Gleiche ist. Wo ich dann wirklich sage, okay, also klar kann man dann natürlich schon sagen, oh hier, die Kante flimmert da aber ein bisschen und da ist irgendwie die Textur ein bisschen grob aufgelöst. Aber da muss ich sagen, in dem Moment, da vergisst man tatsächlich, dass das die alte Konsolengeneration ist und da vermisst man jetzt gar nicht irgendwie, ob das jetzt PS4 oder PS3 ist, das fällt einem in dem Moment gar nicht mehr auf, weil man da wirklich einfach durch diese, das Wort Videospielromantik passt einfach total gut, weil man da wirklich in dem Moment einfach gebannt ist von dem, was man da sieht. Und es geht mir tatsächlich so, dass ich sagen muss, wenn ich mir die ganze Serie anschaue, dann ist doch Rogue, bin mal gespannt, ob ihr mir da zustimmt, das Spiel mit der meisten optischen Abwechslung, weil du hast wirklich, du hast das New York, was ihr schon erwähnt habt, dann hast du dieses Nordatlantik und das River Valley. Und da hast du im Prinzip so die ganze Bandbreite von, Großstadt ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil es natürlich so dieses Mitte des 18. Jahrhunderts New York ist, also wo alles noch ein bisschen kleiner ist. Dann hast du dieses River Valley, was halt eher so dieses Nordamerika ist, was man so aus Assassin's Creed 3 kennt. Und dann hast du halt wirklich so den ganz hohen Norden im Nordatlantik, wo dann wirklich riesige Eisberge hast. Und du kannst dann zum Beispiel auch, haben sie durchaus nicht nur als optische Spielerei, sondern du kannst es auch nutzen, indem du zum Beispiel Eisberge kaputt schießt und dann krachen die halt so ins Wasser, wenn du da drauf schießt. Und dann gibt's halt so eine Bugwelle und die kannst du zum Beispiel einsetzen, um irgendwie Chaos zu stiften oder Gegner damit irgendwie, ich sag mal, zu attackieren durch diese Welle. Lisa, stimmst du mir dazu, dass das von der ganzen Abwechslung, was das bietet, so viel Bandbreite habe ich noch in keinem Assassin's Creed bisher gesehen?
Da bin ich bei dir. Also ich würde das auch so sagen. Ich weiß auch gar nicht, ich habe gar nicht auf dem Schirm, ob es das erstmal in dem Spiel drin ist, aber mich hat auch die wechselnden Wetter Sachen auf jeden Fall auch beeindruckt. Wenn man dann irgendwie auf hoher See ist und auf einmal ein Sturm losbricht, das ist auf jeden Fall optisch sehr beeindruckend. Also ich bin da sehr gerne durchgelaufen.
Oder gesegelt.
Oder gesegelt. Ja.
Nee, also die Wetterwechsel gab es auf jeden Fall in Black Flag schon, das weiß ich auch.
Okay.
Genau, da hattest du auch ganz oft so,
auf dem Schirm,
dass dann irgendwie so ein Gewitter aufgezogen ist und dann hattest du diese großen Wellen, wo du dann dein Schiff nach Möglichkeit zu dieser Welle so senkrecht ausrichten musstest, damit du nicht Schaden davon ziehst und so. Also das hattest du schon auch alles in Black Flag. Aber das haben sie halt wirklich da auch nochmal alles irgendwie drin gehabt. Und für mich fühlte sich das, Anne hat es jetzt ja schon so teilweise angedeutet, wirklich wie so ein Heimkommen irgendwie an, weil man trifft immer wieder irgendwie Figuren, die man halt aus anderen Spielen kennt. Also zum Beispiel, man ist ja auch in diesem Davenport Manor, dieses Haus, was man kennt aus Teil 3. Ja. Und dieser Achilles, dieser Mentor, den man da hat, der dich quasi, der damals Connor, genau, in das Assassinen-Credo einführt, den trifft man halt dort wieder, aber da ist er halt noch viel jünger. Oder man trifft zum Beispiel den Adevale.
Genau, der ist aber dann viel älter, weil Black Flag ja vorher gespielt hat. Das finde ich auch immer ganz interessant.
Genau, den hast du damals immer anders genannt, Anne.
Ich hab den immer Adel Tawil genannt, weil ich den Namen nicht aussprechen kann, aber mittlerweile weiß ich, dass er Adewale heißt.
Genau, also den kennt man ja aus Black Flag, da war der erste Offizier und in dem Freedom Cry, über das wir dann nochmal geredet haben, Anne, das große Standalone Add-on, da ist er quasi die Hauptfigur und das ist eben tatsächlich so, wenn man halt die Serie mag und kennt, dann freut man sich halt so, wenn man die dann irgendwie alle wieder trifft und halt merkt, okay, das ist alles in so ein großes Ganzes eingebettet. Also und mit großes Ganzes meine ich jetzt nicht den ganzen Assassinen-Gedöns mit Gegenwart und was da alles dabei ist, sondern halt einfach nur so, okay, die Spiele stehen alle in einer zeitlichen Abfolge und man freut sich dann halt, dass man den Achilles, den man dann später eben, oder also spielerisch früher, aber in der Story, in der Historie, auf dem Zeitstrahl dann später eben in Assassin's Creed 3 wieder kennt. Und ich weiß nicht, das sorgt für so ein wohliges Gefühl in der Magengegend, weil man sich einfach sagt so, ach schön, das ist halt so Assassin's Creed, immer schön zur Weihnachtszeit, wie ich es kenne, und da komme ich nach Hause und da treffe ich die Leute wieder, die ich kenne. Habt ihr noch irgendwie jemand anders entdeckt,
Der Hathen Kenway war, glaube ich, auch mit dabei. Also der Sohn von Edward und der Vater von Connor.
Ja,
der begleitet dich ja dann auch.
Der ist der Templermeister quasi. Also der ist quasi in charge, was die Templer angeht und befiehlt quasi die Schritte da.
Stimmt, ja, der Hathen, Ist ja auch, weil wir jetzt schon Templer gesagt haben, einen Kniff haben sie sich ausgedacht und das erklärt ja auch den Namen Rogue. Lisa, was hat's mit dem Namen Rogue auf sich und was ist der Kniff, bevor ich jetzt die ganze Zeit hier laber?
Genau, man startet ja als junger Assassine und Wegen eines Vorfalls wird halt sein Glauben an die Bruderschaft erschüttert und man wechselt die Seiten. Man steckt sich auf die Seiten der Templer und geht auf die Jagd nach den alten Brüdern und Schwestern aus dem Orden.
Ich spoilere das jetzt, weil ich da was Cooles dazu erklären wollte. Und zwar, also du hast vollkommen recht, man spielt am Anfang einen Assassinen, der dann eben die Seiten wechselt, also sprich Rogue geht, wenn ich das jetzt mal so komisch Denglisch ausdrücken darf, nämlich er wechselt dann die Seiten und wird zu einem Templer. Und da gibt es eine sehr schöne Erklärung, wo ich immer irgendwie wieder bei jedes Mal bei Assassin's Creed denke, okay, krass, die machen sich wirklich auch Gedanken, wie das historisch irgendwie einzuordnen ist. Und zwar bist du in Lissabon für eine kurze Mission und musst dort einen Teil des Edensplitters irgendwie suchen und das geht irgendwie schief und du sorgst dafür, dass du halt irgendwie so ein Raum-Zeitgefüge durcheinander bringst und dann gibt's da halt ein krasses Erdbeben, was halt Lissabon mehr oder weniger in Schutt und Asche legt. Und wenn man historisch bewandert ist oder sich halt mit Lissabon so ein bisschen auskennt, weiß man, dass es da halt 1745 wirklich ein gigantisches Erdbeben gab, was mehr oder weniger die komplette Innenstadt damals zerstört hat. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, krasse Sache, dass sie dann solche historisch tatsächlich stattgefunden habenden Ereignisse da so einbauen, dass die irgendwie sogar noch in dem Spiel irgendwie natürlich gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht nur wegen einem einzelnen Assassinen passiert ist, damals in Lissabon. Aber es gab dieses Erdbeben, das ist historisch nachgewiesen. Und das bauen sie dann da schon irgendwie ein. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, witzig, ich habe das auch sofort gegoogelt. Erdbeben Lissabon. Ja, weil ich wissen wollte, ob da tatsächlich eins gegeben hat.
Naja, es gab ja immer schon, das ist ja auch quasi eine der Stärken von den ganzen Assassin's Creed-Spielen, dass da wirklich irgendwie historische Fakten teilweise dahinter stehen. Oder auch bei den früheren Teilen, bei Teil 2 und Brotherhood gab es ja auch diese Kunsträtsel, womit man verschiedene Videos freischalten konnte zu den Hintergrundgeschichten bei Assassin's Creed, was halt auch mega krasser Nerd-Stuff für halt Kunstliebhaber und Historienliebhaber war. Also das machen die halt immer schon wirklich gut, auch die ganzen Figuren, die irgendwie vorkamen. Damals noch Da Vinci. Bei Rogue ist es ja Benjamin Franklin zum Beispiel. Also das mochte ich eigentlich bei Assassin's Creed immer schon, dieser Hang zur Geschichte.
Aber es ist nie aufdringlich, finde ich. Also es ist immer so, du kannst nachlesen, wenn du möchtest und du kannst dich damit beschäftigen. Und es wundert mich jetzt sogar, Lisa, dass du das bei Wikipedia nachgeschaut hast, weil meiner Meinung nach gibt es da dann nicht einfach dieses, wie man es kennt von Assassin's Creed, so halte jetzt Select gedrückt und dann kannst du was dazu nachlesen.
Kann sein, dass ich das übersehen habe, aber mein erster Griff war irgendwie zum Laptop. Der lag aber auch direkt neben mir. Dann war es wahrscheinlich einfacher.
Okay, ja. Ja, also ich wusste das natürlich. Angeben.
Hast du den Geschichtsunterricht aufgepasst?
Nee, ich habe tatsächlich mal 3 Jahre in Lissabon gewohnt als Kind. Ach so. Und dann hat man natürlich, also ich war dann dort auf der deutschen Schule und hatte dementsprechend dann natürlich auch Geschichtsunterricht und eher mit durch portugiesischer Geschichte. Und natürlich gibt's auch dann in Lissabon irgendwie, gibt's dann auch irgendwie so Museen, wo du dann halt siehst, okay, weil die Innenstadt von Lissabon als ganz kleiner Exkurs, wenn ich das mal erzählen darf, ist relativ rechtwinklig aufgebaut. Also wie man es eigentlich nur von amerikanischen Städten kennt, also alles in so einem Schachbrettmuster. Und die Erklärung dafür ist eben relativ einfach. Naja, das Erdbeben, was erst mehr oder weniger die Grundfesten der Mauern dort zerstört hat und durch dieses Erdbeben kam dann noch mal eine Flutwelle, die dann in die Stadt reingespült ist. Also deswegen sind auch so viele Leute gestorben, weil die halt vor Angst, weil da die Häuser zusammengebrochen sind, sind sie halt ans Wasser gelaufen, weil das halt so der nächste Weg war. Und dann standen sie alle im Wasser und sind dort von der Flutwelle erwischt worden. Und deswegen sind dann irgendwie die nicht vorher so von irgendwelchen herunterfallenden Trümmern getroffen worden sind, dann da erschlagen oder da erschlagen wurden. Die es dann überlebt haben, sind dann irgendwie ersoffen. Und deswegen ist aber die Erklärung, dass die Innenstadt von Lissabon eben so ein Schachbrettmuster hat an den Straßen, ist eben dadurch, weil man einfach sagt, ja gut, das ist eh alles kaputt, dann bauen wir es halt einfach rechtwinklig wieder auf. Und da gibt's auch einen Namen eines großen bekannten Architekten, der sich da irgendwie drum gekümmert hat. Und das nur so als kleine Erklärung dazu.
Krass, was du alles weißt, Mensch. Wenn ich mal irgendwas zu Lissabon wissen will, dann frage ich einfach dich.
Ja, mach das.
Genau. Lexikon. Das Daniel-Lexikon. Einmal nachschlagen.
Ja, aber Lisa, du wirst mir noch jetzt zustimmen. Das hast du doch gar nicht bei Wikipedia auch so nachgelesen, oder?
Ja, ich konnte es mir nur nicht so gut merken. Ich habe nur, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist bei Erdbeben.
Erdbeben.
Okay.
Aber ich muss noch mal kurz zum Erdbeben-Szene. Ich fand die Szene sehr, sehr cool. Also man ist zwar nur so seine Linie lang gelaufen, man hatte keine Möglichkeit, nach links und rechts zu gehen, aber grafisch beeindruckend und auch von der Stimmung her fand ich die Szene schon.
Und die Leute reden auch Portugiesisch.
Ja.
Also das hat man auch irgendwie ja, sieht man jetzt auch bei Unity, dass die Passanten halt, selbst wenn das Spiel im Prinzip in Englisch abläuft und du, oder auf Deutsch, je nachdem, was für eine Sprache halt eingestellt hat, die Passanten, die du einfach so triffst, damit die Atmosphäre so ein bisschen passt, reden halt da dann irgendwie Französisch. Und in Rogue, wenn du da durch Lissabon läufst, dann schreien die halt auf Portugiesisch irgendwie um Hilfe und so. Also das kann ich auch bestätigen, dass das korrekt umgesetzt wurde. Aber Anne, du wolltest was sagen, Entschuldigung.
Nö, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das so für mich so ein Uncharted-Moment war, weil Uncharted ja von diesen Action-Sequenzen lebt, wo man dann schnell irgendwie mal mit irgendwie Quicktime sich retten muss und so weiter und so richtig epische Domino-Effekte halt erzielt werden. Und das Gefühl hatte ich dann in Lissabon bei Rogue auch, dass man da einfach krass durch die Stadt hechten muss und vor sich, da kippt ein Haus um und da brennt was und da musst du durchs Fenster springen und dann erschlägt dich der Schreibtisch und so. Also das war schon echt richtig cool.
Ich kann sowas akzeptieren, wenn es tatsächlich nicht überhand nimmt. Und das ist ja bei Rogue überhaupt nicht so. Dann finde ich schon mal okay, wenn man halt so eine Achterbahnsequenz hat, wo man sagt, da wird man nur noch so man macht eigentlich nichts mehr außer nach vorne drücken und ab und zu mal X zum Springen. Und es ist eigentlich eher, es kommt auf den Schauwert der Szene an, weil halt alles spektakulär zusammenfällt. Und dann bist du in einem Haus drin, auf einmal kippt das ganze Haus um und du siehst dann, wie die Möbel so rüberrutschen und so. Das ist schon sehr cool gemacht. Und Anne, hast völlig recht, das erinnert sehr an irgendwie diese spektakulären Szenen aus Uncharted. Aber da das wirklich nur einmal so eine Highlight-Szene ist und danach kannst du im Prinzip auch wieder dann irgendwie segeln oder irgendwie rumklettern oder dich irgendwie im Wald Tiere jagen gehen, so finde ich das okay, dass das dann zwischendrin mal so als kleine Adrenalinspritze eingesetzt wird, aber dann auch nicht übermäßig da überhand nimmt. Man hört ja jetzt schon raus, also ihr seid ja auch große Assassin's Creed-Kenner. Wie fandet ihr denn den Shay Patrick Cormack, heißt er, der mir sehr gut gefällt, weil er irische Vorfahren hat und deswegen auch immer mit einem sehr irischen Akzent redet im Original, wenn man es auf Englisch spielt. Wie fandet ihr den so als Charakter, wenn ihr den mal so über die Serie vergleicht? Lisa, fang du vielleicht mal an.
Am Anfang fand ich ihn ein bisschen farblos. Da wusste ich noch nicht so genau, was ich mit ihm anfangen sollte. Mir ist er aber im Laufe der Zeit hat man ihn immer mehr verstanden und ist halt näher an ihn rangerückt. Dadurch war er okay. Er war nicht der stärkste Assassin's Creed-Charakter, Hauptcharakter, den ich bisher gespielt habe. Da fand ich halt in Black Flag den Edward viel besser. Aber auch nur, weil er so ein Hau drauf war und ich mag solche Menschen. Und ja, also es war ein guter Charakter, auf jeden Fall, mit dem man gut Zeit verbringen konnte. Aber der ist jetzt auch nicht herausgestochen. Also ich fand den okay.
Ja, ich fand ihn auch okay. Ich fand's gut, dass er irgendwie so ein bisschen rebellisch war am Anfang. Also er hat sich ja immer mit diesem Obermufti da, dem französischen Obermufti von den Assassinen so ein bisschen angelegt und hat dann auch ziemlich schnell halt die Bruderschaft und alles, was sie so treiben, hinterfragt. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Ist auch auf jeden Fall nicht mein Lieblingscharakter. Finde ich aber zum Beispiel interessanter als Edward, muss ich sagen. Und auch als Connor. Connor fand ich auch sehr, sehr blass. Ja, also die Besten sind halt immer noch Ezio und Altair. Die sind halt, bei Ezio ist es ganz klar, weil man ihn so lange begleitet hat und quasi seinen ganzen Werdegang miterlebt hat. Und bei Altair fand ich immer, dass er so ein gutes Herz hat. Das war so ein gutmütiger Typ, der halt aus seinen Fehlern irgendwie gelernt hat und dann im Endeffekt versucht hat, die Welt wieder in die Fugen zu bringen. Und deswegen, ja, ich würde ihn so mittig einordnen. Also es gab auf jeden Fall bessere und aber auch schlechtere Charaktere.
Okay.
Also, solides Mittelfeld.
Ja, eine solide 5 von 10. in der Charakterwertung auf jeden Fall. Ja, also ich fand den ganz cool, weil der halt dieses Irische hat und ich mag diesen irischen Akzent ganz gern und deswegen habe ich den so ganz gern zugehört. Ich fand aber diese Wandlung, die ging mir so ein bisschen zu abrupt irgendwie. Also wenn ich das mal so vergleiche, dann ja, also der von der ganzen Logik her, wie das in dieses Assassinen-Universum eingebettet war, da war ja wirklich Edward der Schwächste, weil das war ja auch irgendwie überhaupt nicht mehr auf dieses Assassinen-Zeug ausgelegt. Das hat man schon gemerkt, dass sie da irgendwie echt einen blöden Kniff sich am Anfang gedacht haben, so, okay, der findet halt einen, der da irgendwie eine Assassinen-Rüstung hat, dann zieht er sich einfach mal an und dann stellt sich
fest. Und kann auf einmal genauso klettern.
Ja, genau. So, also das war ein bisschen arg hingebogen. Aber den fand ich auch als Charakter so ganz gut, aber da war es dann halt eher so, weil das ja dieses ganze Piraten-Zeugs war und das ist auch ganz dann okay, wenn sie das dann halt so gemacht haben. Aber ich fand so von den ganzen Beweggründen, fand ich, konnte ich irgendwie Ezio am besten nachvollziehen, weil der hat wirklich so eine Charakterwandlung mitgemacht und man konnte es auch wirklich nachvollziehen, so warum er jetzt zu so einem Assassinen wird und woher auch so seine Feindschaft da kommt zu den ganzen Borgias, die ja dann die einem Templer repräsentieren. Und das fand ich jetzt bei Rogue, ich weiß nicht, vielleicht ging es euch da anders, aber ich fand das so ein bisschen dieses, ich bin jetzt hier der überzeugte Assassine und ach, jetzt ist einmal was schiefgegangen und jetzt wende ich es mir sofort der anderen Seite zu und das war es dann auch so. Also da habe ich mir gedacht, okay, diesen Kniff, weil Henry hat das auch in einer der letzten Casts erwähnt, dass er das ist, total cool fand, habe ich mir irgendwie mehr davon erwartet. Konntet ihr das so nachvollziehen, wie der sich so gewandelt hat oder ging euch das auch zu schnell?
Also ich konnte verstehen, warum er mit den Assassinen gebrochen hat, weil das, die haben halt doch schon ziemlich Mist gebaut. Aber was mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass er halt gleich zu den Templern rübergegangen ist. So als wäre geht's ja halt nur diese beiden Extreme, als könnte man nicht irgendwie was in der Mitte sein.
Genau.
Halt entweder bist du Assassin oder bist du Templer. Und ich dachte so, da, das ist halt so ein bisschen, ja, bei den, das war halt schon ein bisschen mit dem Vorschlaghammer. Also, das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen.
Das ist genau das, was ich nämlich auch in meinem Test kritisiert habe. Und zwar, dass halt man zwar mit den Assassinen bricht, schön und gut, aber dass die dann sofort einen so auf Best Buddies machen und der auch sofort da aufgenommen wird und quasi jetzt direkt da an vorderster Front mit für die Templer kämpft. Also das ging mir auch viel zu schnell. Und das war, ich konnte mir das halt auch überhaupt nicht erklären, vor allem, dass er halt sofort losgezogen ist und seine alten Verbündeten getötet hat, beziehungsweise den Auftrag bekommen hat, die Leute einfach umzubringen, weil sie eine Gefahr darstellen und dass er nicht mal irgendwie sagt so, nee, das mache ich nicht, weil diese Leute haben mir alles beigebracht oder was weiß ich. Das fand ich auch ein bisschen, ja, das fand ich zu krass. Deswegen mochte auch dann diese ganze Wandlung nicht so. Das ist irgendwie, ja, ich wollte auch nicht als Templer gegen Charaktere antreten, quasi, die ich in vorherigen Teilen schon eigentlich echt lieb gewonnen hatte.
Das birgt ja eigentlich total viel Erzählpotenzial, so dieses, okay, du wechselst auf die andere Seite und lernst dann möglicherweise auch mal die andere Seite nachvollziehen und lernst halt, dass diese, wie du sagst, Anne, diese strahlenden Helden, diese strahlenden Assassinen-Ikonen, die man so aus den vorangegangenen Teilen, dass die vielleicht doch irgendwie nicht ganz so toll sind und dass die halt auch, und das kommt ja auch mit diesem Erdbeben dann raus, dass die halt möglicherweise auch über Leichen gehen, um ihre Ziele zu erreichen und dann eben doch nicht mit weißer Weste da auftauchen. Das hätte man irgendwie noch einen Tick erzählstärker bringen können, finde ich. Und ja, mir ging dann auch dieses, okay, es gibt halt scheinbar nur Schwarz-Weiß in dieser Welt und du musst halt so nach dem Motto, wenn du nicht für uns bist, bist du automatisch gegen uns und statt einfach mal zu sagen, ja, ich vielleicht mit dem Assassinen jetzt erstmal nichts zu tun haben, heißt ja nicht, dass du dich zwangsmäßig gleich an vorderster Front, wie ihr sagt, den Templern anschließen muss. Und ich fand dann auch so dieses, wenn man dann zum Beispiel in der Welt gibt's dann oft so, was man ja auch von den Teil 3 und Black Flag kennt, dieses, dass dann halt da die verschiedenen Kolonialmächte gegeneinander kämpfen, also sprich die Franzosen gegen die Briten oder sowas. Und dann hilfst du halt da auch den anderen. Und das war aber für mich auch so, naja, jetzt vorher habe ich halt die Typen mit den blauen Waffenröcken umgebracht und jetzt sind's halt die mit den roten oder andersrum. Also so, ja. Die schauen halt beide gleich aus. Das eine kennst halt nur an der Farbe, dass das Franzosen oder Engländer sind. Und es war halt auch so ein bisschen, okay, im Endeffekt sind eigentlich sowohl Assassinen als auch Templer irgendwie scheiße, weil eigentlich machen sie nichts außer Chaos hervorbringen und Leute umbringen.
Vielleicht ist das genau die Aussage. Vielleicht ist das genau das, was uns Rogue sagen möchte, so dass man soll nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Uns wurde ja jetzt ewig erzählt, dass die Assassinen hier die Allergeilsten sind und Recht haben und die Templer die Bösen sind. Ich glaube, es wurde so ein bisschen versucht, das Bild so ein bisschen umzudrehen. Dafür hatte es mir aber, wie gesagt, nicht genug Tiefe oder nicht genug,
Das hätte man einfach sehr viel geschickter erzählen können, dass man irgendwie zum Beispiel mit Shell halt irgendwie so zwischen den Fronten so ein bisschen hin und her schwankt und halt sich zwar versucht, von den Assassinen zu entfernen, aber halt nicht sofort zu den Templern rennt, sondern vielleicht nur in gewissen Missionen mit denen zusammenarbeitet, weil es halt einfach nicht anders geht oder weil man einfach deren Hilfe braucht. Mhm. Aber versucht so als Lonely Wolf da durch die Gegend sein Ziel zu erreichen.
Und dass man nicht alles glauben soll, Anne, das sagen sie dir ja schon seit dem ersten Teil, weil nothing is true, everything is permitted.
Ja, das ist ja die Assassinenphilosophie. Das ist ja die Assassinenphilosophie, das sagen ja die Templer nicht. Das ist ja das Ding.
Ja, aber ich sag ja nur, das Spiel sagt ja von Anfang an, glaubt man nicht alles, was wir dir hier erzählen, wenn du dem Assassinen-Credo glaubst. Aber
ja.
Gut, also man kann so zur Story, okay. Ich finde die halt, diese Assassinen-Helden sind ja, da machen wir uns jetzt auch nichts vor, sind ja meistens so aus so dem gleichen Holz geschnitzt, sind immer so ein bisschen so die draufgängerischen Jünglinge, die ja auch gerne mal in der Frauenwelt gut ankommen oder es zumindest versuchen und immer so ein bisschen, ja, so die braungebrannten Surfer-Typen, nenne ich sie jetzt mal, und die so waren die ja alle bisher so, vielleicht der Altair, der Einzige, der da nicht so reingepasst hat in dieses Schema. Und auch da hat man immer so eine relativ klassische Story, dann hat man auch in Rogue wieder so eine Art Rache-Story, wo du halt sagst, okay, du schaltest dann nach und nach oder verhinderst halt, dass er Assassinenmacht bekommen, indem du so die wichtigsten Assassinenführer dieser Zeit dann da ausschaltest. Also gut, hat man alles so gesehen. Ist euch denn irgendwie spielmechanisch irgendwas aufgefallen, wo ihr jetzt gesagt habt, da ist jetzt irgendwie was, wenn ich das jetzt mit Teil 4 vergleiche oder mit den anderen Teilen, wo irgendwas Neues dazugekommen ist, was ich jetzt irgendwie so in der Form noch nicht kannte?
Ja, also was mir aufgefallen ist, sind die Bandenschleicher, die jetzt eingeführt wurden. Und zwar ist man ja als Templer in der Gegenrolle der Assassinen und wird natürlich auch dann von den Assassinen gejagt. Und ja, da sind halt quasi so eine Art Spione immer quasi auf deinen Fersen und greifen dich halt, wenn du nicht aufpasst, aus dem Hinterhalt an. Dadurch haben sie halt versucht, irgendwie so ein bisschen einen zum Schleichen zu bewegen, also dass man nicht dauernd so rücksichtslos durch die Gegend rennt und halt auch irgendwie so ein bisschen Druck aufzubauen, dass man halt von den Assassinen verfolgt wird. Aber ehrlich gesagt fand ich das eher störend, gerade wenn man so durch New York läuft, ohne irgendwie an einer Mission gerade teilzunehmen und man muss trotzdem aufpassen, dass einen die nicht von hinten anfallen oder was weiß ich. Das fand ich ein bisschen nervend. Das haben die ja halt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen, fürs Feeling mit reingenommen. Aber bei mir hat es leider nicht so gut funktioniert.
Ich fand diesen Soundeffekt, der auch immer kam, wenn die Leute in der Nähe sind, dieses Flüstern, das fand ich super irritierend die ganze Zeit.
Das war super nervig.
Ja.
Aber das macht doch schon spielerisch Sinn, weil genau, du bist halt jetzt ein Templer, sprich, die Assassinen sind deine Feinde. Und was machen die Assassinen? Die sitzen auf Dächern oder verstecken sich in Büschen und meucheln da halt. Und dann, ja, wie Lisa gesagt hat, du hörst dann so ein so Flüstergeräusche und dann kannst du deine Eagle Vision anschalten, die natürlich jetzt Templar Vision oder keine Ahnung, wie sie heißt, ist aber im Endeffekt spielmechanisch genau das gleiche, kannst sie anschalten und dann siehst du so wie so einen kleinen Kompass unten, der so ungefähr grob die Richtung anzeigt, wo der ist, und wenn der sich komplett gefüllt hat, weißt du, okay, jetzt ist der auf jeden Fall irgendwo in der Nähe, und dann siehst du manchmal, ah, guck mal, da oben sitzt er im Baum, oder guck mal, da unten in dem Busch versteckt er sich, und dann kannst du den halt umbringen, und wenn du das nicht machst, dann fällt der dich halt an. Also einen Angriff überlebst du noch, aber wenn es dann irgendwie zweimal miteinander passiert, dann kann es schon mal sein, dass das irgendwie, oder wenn du eh gerade aus einem Kampf kommst und deswegen wenig Leben hast und dann kommt noch so ein Assassine, der dich irgendwie anfällt hinterrücks, dann kann dich das dann schon mal irgendwie das komplette Leben kosten. Und ich fand das schon irgendwie eine ganz coole Spielmechanik, weil man dann irgendwie schon sagt, okay, das macht schon Sinn, weil die Assassinen kämpfen halt eher verdeckt und die haben halt dann so Auftragsassassinen auf dich angesetzt. Natürlich nicht die obersten, so ungefähr, die kümmern sich dann halt nicht um dich, dafür bist du dann halt auch nicht wichtig genug, oder sie am Anfang halten sich zumindest, finde ich, wichtig genug, sondern es sind dann so also kleine. Das war schon okay, fand ich, dass sie das da irgendwie so eingebaut haben. Hat euch das wirklich so gestört?
In den Missionen fand ich es okay. In den Missionen fand ich, hat das auch nochmal so ein bisschen Taktik mit reingebracht, aber wenn man einfach frei rumgelaufen ist, fand ich zwischendurch auch sehr nervig, weil man dann irgendwie einfach nur irgendwas entdecken wollte oder ein bisschen rumlaufen wollte und dann hört man auf einmal wieder dieses Flüstern und hat das Gefühl, man ist in irgendeinem Horrorspiel und denkt sich so, ich muss hier weg.
Das Schiff hochleveln ist auch wieder so eine Sache, was man auch ja aus Assassin's Creed Black Flag kennt. Also diesmal hat man die Morrigan, so heißt das Schiff. Und im Grunde ist da alles wieder gleich. Das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat, war dieses Flotten-Minispiel, was man drin hat, was man ja auch aus Black Flag kennt, wo man wirklich dann Schiffe, die man im Spiel einnimmt und die dann eben nicht versenkt. Die kann man dann mehr oder weniger zu seiner Flotte schicken und dann kann man so eine Art Mini-Simulation-Strategiespiel machen, indem man die dann eben auf Missionen schickt und dann kann man irgendwie Seewege entdecken und Routen sichern und spielt sich im Prinzip genauso wie in Black Flag. Mit dem einzigen Unterschied, es gibt diesmal keine Companion-App, das heißt, man muss das alles im Spiel machen. Und ich weiß nicht, habt ihr bei Black Flag mal die Companion-App ausprobiert?
Nee.
Okay. Unisono, ne.
Da sind wir uns einig.
Okay, also dann seid ihr ja doch gar nicht so weit weg von Henry, der auch gesagt hat, hier Companion, so ein Scheiß kommt mir nicht ins Haus, ich will das auf der Konsole spielen. Und ich fand die sehr gut, die Companion-App, weil da konnte man nämlich diese Schiffsmissionen mehr oder weniger auf dem Tablet machen und konnte sie halt machen, während man nicht im Hauptspiel war. Sprich, konnte halt abends, wenn man im Bett war, dann irgendwie noch schnell so ein paar Schiffe auf die Reise schicken und früh, wenn man das Tablet wieder in die Hand genommen hat, dann waren die Missionen halt, weil die in Echtzeit ablaufen, auch wirklich dann meistens vorbei und dann konnte man halt die Schiffe dann reparieren und gleich wieder neu auf Reise schicken. Und wenn man dann seine Konsole angemacht hat, dann war halt dieses Geld, was man dort über dieses Mini-Strategiespiel gemacht hat, dann im Hauptspiel. Wurde dir gut geschrieben, mehr oder weniger. Und jetzt ist es halt so, jetzt muss man das halt alles im Spiel machen, an der Konsole. Und da verliert mich dann so ein bisschen die Lust, weil ich dann halt irgendwie sage, okay, die Zeit würde ich jetzt eigentlich nicht in so einem etwas, zugegebenermaßen doch etwas drögen Minispiel verbringen, sondern die würde ich dann halt tatsächlich lieber im Hauptspiel verbringen. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass das dann halt irgendwie, da macht es dann gleich irgendwie viel weniger Spaß. Weil das muss man mal sagen, also Rogue ist ja vom Umfang her ist es ja gigantisch, also mit diesen zwei Seegebieten und dann wirklich noch New York mit dabei, wo man dann auch wieder in New York, wie man es kennt, halt Gebäude renovieren kann und irgendwie Sachen einnehmen kann und also Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon gespielt habe, bestimmt irgendwie 15 Stunden aufwärts und ich bin jetzt irgendwie bei 20% oder sowas gerade von überhaupt Spielfortschritt.
Das ist unfassbar, was sie da wieder an Nebenmissionen und Sammelgegenständen reingepackt haben. Also es hört ja auch einfach nicht auf. Die nehmen ja auch jedes Mal immer was Neues dazu. Zum Beispiel diesmal diese Wikinger-Schwerter auch dabei. Frag mich nicht, wo die herkommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie jetzt da und auch die kann man sammeln. Also langsam wird es auch ein bisschen viel, glaube ich. Ich bin ja ein Freund von Sammelgegenständen. Ich mache auch gerne alle Nebenmissionen, soweit ich das dann zeitlich alles schaffe, aber also irgendwann hört es auch auf und ich glaube, jetzt ist so der Zeitpunkt erreicht, wo so eine langsam sich so eine Überdosis einstellt, wo sie langsam mal aufhören könnten mit neuem Zeug.
Ja, in diesem Riverland sind auch überall diese kleinen Siedlungen versteckt, also jedes Mal, wenn ich versuche, von A nach B zu segeln, brauche ich super lange, weil ich einfach überall anhalten muss und mir alles angucken muss.
Ja.
Und da zwischendurch dachte ich auch so, weil halt verliert auch wirklich den Überblick, so, wo war ich denn jetzt schon und was gab's hier nochmal und welche Tiere kann ich da jagen und wo war nochmal dieser graue Wolf und der braune Wolf und der grüne Wolf, keine Ahnung. Da gibt's da echt richtig viel.
Ja, ich glaube, man kann da wirklich sehr, 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 sehr viel Lebenszeit in diesem Spiel verbringen. Auf jeden Fall.
Aber was man auf jeden Fall sammeln muss, und ich glaube, Anne wird mir da recht geben, die Shanties.
Ja.
Weil da haben wir das letzte Mal schon bei, oder beziehungsweise das war unser massiver Kritikpunkt an dem Freedom Cry, dass da die Shanties weg waren. Und ich meine, es gibt doch in einem Segelspiel nichts Wichtigeres als Shanties und die gibt es zum Glück in Rogue wieder in rauen Mengen. Obwohl sich das einige wiederholen, also viele kannte ich schon. Ging es dir auch so, Anne, dass du gesagt hast, das kenne ich ja schon aus Black Flag. Ja,
aber dann habe ich mich gefreut. Ich habe mich total gefreut, dass ich die kannte und dass sie wieder dabei sind. Ich habe ja auch immer so eine Playlist. Ich skippe immer durch zu meinen Lieblingsliedern. Stundenlang auf See bin und ich freue mich wirklich. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr mich gefreut, als dann wieder die altbekannten Shanties auch dabei waren.
Und du grölst dann auch mit zu Heim vor der Konsole.
Genau, ganz laut, im ganzen Haus.
Lisa, wie geht's dir mit den Shanties? Ich glaube, die sind auch so ein All-Time-Favorite von Leuten, die die letzten Assassin's Creed gespielt haben.
Ja, die sind super. Also das ist auch, da freut man sich noch mehr aufs Bötchen fahren, wenn man die hört.
Sag doch nicht mal Bötchen fahren. Was ist denn das für, das sind Kriegsschiffe mit Mörsern und Kanonen und sonst was. Und du sagst Bötchen fahren. Also da kann ich als Marinesoldat nur echt böse mit dir schimpfen, weil das überhaupt gar keine Boote sind, sondern Schiffe.
Ich setze immer mein imaginäres Hütchen auf und dann geht's los. Mein Bötchen. Das Wort lasse ich mir auch nicht nehmen.
Okay, lass uns da mal gelten. Aber ich möchte zumindest meine Kritik an diesem Wort hier zu Protokoll bringen. Dass das.
Dann geht es Schlachtschiffe fahren.
Ja. Aber wie geht's denn euch so vom Schwierigkeitsgrad her? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe noch gar nicht alles so gesehen. Und in Black Flag gab's ja wirklich, also gerade so diese fetten Kriegsschiffe, da gab's ja nur 4 Stück. Die hießen, glaube ich, sogar legendäre Schiffe oder sowas, die am Rand waren, also die waren ja wirklich brutal schwer, wo ich wirklich mit einem völlig hochgelevelten Schiff 4, 5, 6 Anläufe gebraucht habe teilweise. Und sowas Schweres ist mir jetzt in Rogue irgendwie noch nicht begegnet.
Nö, mir auch nicht. Also ich wüsste auch nicht, wo da irgendwie noch was zu holen wäre, was in die Richtung geht. Ich glaube, das haben die vielleicht. Die hören ja auch viel auf User-Feedback und vielleicht war das einfach den Leuten zu krass, dass es auch gleich 4 von denen gab und wurde dann einfach wegrationalisiert. Das ist jetzt so meine Vermutung.
Okay. Also auch die Storyline ist für mein Gefühl her einfacher als in den letzten Teilen. Also ich hatte jetzt irgendwie bis auf eine Mission keine, wo ich mehrfach anfangen musste und wo ich wirklich dann irgendwann zwischendurch frustriert war, weil es einfach nicht hinbekommen, weil es so schwierig war. Das hatte ich nicht.
Ich bin bei einer fast wahnsinnig geworden. Das ist die Mission, wo Shay vergiftet wird.
Oh ja, die habe ich eben auch gespielt. Ich bin fast durchgedreht. Da wurde ich aber auch teilweise wirklich böse.
Da bin ich wirklich ausgerastet und habe die Konsole ausgemacht, weil ich keine Lust mehr hatte. Das ist also nur kurz zur Erklärung für die Leute, die es noch nicht kennen. Und zwar ist das so eine Mission, da wird Shay vergiftet und muss im vergifteten Zustand seine Ex-Assassinen-Kollegin verfolgen und darf zum einen nicht stehen bleiben, weil sonst sein Herz auch stehen bleibt. Zum anderen muss er aber Rauchbomben ausweichen und Angreifern und diesen Bandenschleichern ausweichen. Und es ist einfach nur die Hölle, weil du den Weg nicht kennst. Du suchst die ganze Zeit nach dem Weg, du läufst ihr hinterher, siehst, wo sie ungefähr ist, weißt aber nicht, wo du genau lang musst. Und das brauchst du halt automatisch irgendwie erstmal ein paar Anläufe, um überhaupt erstmal zu raffen, welchen Weg du gehen musst. Und dann auch noch aufpassen, dass dich keiner dabei erwischt. Das hat viele Nerven gekostet.
Ja, in der Mission war aber auch nervig, dass dann zwischendurch wieder diese technischen Fehler war, die eigentlich jedes Assassin's Creed bisher hatte, dass du an Wänden hängen bleibst, dass du an irgendwelchen Sachen nicht weiterkommst, obwohl der eigentlich da hochklettern müsste. Und das war gerade in der Mission ganz krass bei mir. Da war ich auch kurz vorm Verzweifeln. Ich bin dann irgendwann einfach auf den Boden lang gelaufen und hatte das Glück, dass sie mir dann auf einmal in die Hände gelaufen ist und ich einfach nur noch zustechen musste. Das war so mein Glück. Sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch bei der Mission. Aber da hat man aber auch zwischendurch gemerkt, dass das halt auch noch ein paar technische Fehler hat. Vor allem, was irgendwo hängenbleiben angeht oder so.
Das ist irgendwie total witzig, weil ich ja irgendwie Unity auch parallel spiele. Ihr ja jetzt nicht. Oder habt ihr das mal irgendwie in der Arbeit gespielt oder sowas?
Ich habe es noch gar nicht ausprobiert.
Okay.
Ich glaube, ich habe eine Stunde mal gespielt auf einem Event. Aber,
weil da merkt man halt schon, dass da echt schon was passiert ist. Also gerade das, was irgendwie, also ich habe Unity vorher gespielt und habe mich dann richtig gefreut, dass sie dort die Steuerung verbessert haben, dass sie dann eben dieses Freerunning überarbeitet haben. Sprich, du kannst jetzt 2 Tasten, denen du entscheiden kannst, ob du eher nach oben oder nach unten klettern willst. Es gibt dieses Controlled Descent, also sprich, du kommst relativ leicht irgendwo runter, wenn du wirklich runterklettern willst und springst nicht auf die Straße. Du hast nicht dieses, was jeder Assassin's Creed-Spieler kennt und hast, was ich auch bei Unity schon erwähnt habe im Podcast, was mir halt in Unity überhaupt nicht mehr passiert ist, dieses du willst irgendwo hochklettern und er kann aber nicht hochklettern, weil irgendwie checkt er nicht, dass oben was zum Festhalten ist und dann dreht er sich einfach um und springt weg von dem Kirchturm und knallt unten auf die Straße so. Das kommt halt in Unity überhaupt nicht mehr vor, weil sie da halt wirklich die Steuerung verbessert haben. Und wenn du dann wieder zurückgehst auf Rogue, fällt dir nochmal total krass auf, okay, da haben sie halt irgendwie nicht die neue Steuerung genommen, sondern das ist halt die klassische alte. Und dann kommt die einem irgendwie noch nerviger und altbackener vor. Und ich habe auch permanent dieses, dass man irgendwo, man will irgendwo um die Ecke laufen, aber schneidet die Ecke offenbar zu stark und fängt an, da hochzukrabbeln oder sowas. Oder gerade wenn man irgendwie unterwegs ist, in der Stadt geht's immer noch, aber so auf dem Land, nenne ich es jetzt mal, also wenn man wirklich mal auf so einer einsamen Insel oder sowas unterwegs ist, in diesem River Valley, also da passiert es mir total oft, dass ich irgendwie nicht mehr erkenne, kann ich hier noch hoch, kann ich nicht hoch, dann rutsche ich so ab oder er glitscht so, weil er irgendwie sich nicht richtig irgendwie festhalten kann an irgendwas oder ich komme nicht aus dem Wasser raus, obwohl da eigentlich nur so eine ganz kleine hüfthohe Absatz ist und ich müsste da eigentlich hochkommen. Also dass man schon merkt, okay, diese gleichen Sachen, die man dann irgendwie schon aus den Vorgängern kennt, die haben sie halt leider einfach irgendwie mit übernommen in Rogue. Und
genau, das sind halt diese typischen Assassin's Creed Kinderkrankheiten, die halt schon seit Dutzenden von Spielen quasi immer mitgeschleppt werden und nie wirklich verbessert wurden.
Außer jetzt in Unity.
Ja, außer in Unity, das weiß ich ja noch nicht wirklich, da habe ich ja nicht lang genug gespielt. Ich weiß nur, dass es da einen Schleichbutton gibt. den hätte ich auch mal gebrauchen können an manchen Stellen bei Rogue. Weil ich es immer so lächerlich finde, dass man von Busch zu Busch rennen muss und die KI ist halt so dämlich, dass sie es nicht rafft. Was natürlich dann mein Vorteil ist, wo ich mir aber auch als Spieler denke, okay, das war jetzt nicht sehr herausfordernd. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es ja bestätigen, Daniel, dass es bei Rogue dann dadurch, dass es diesen Schleichbutton gibt, einfach alles irgendwie mehr Sinn ergibt.
Du meinst, dass es in Unity einen Schleichbutton gibt?
Ja, meinst du.
Ja, genau. Also Unity ist tatsächlich viel mehr auf Schleichen ausgelegt. Also da wird es wieder viel assassiniger, weil du eben im Prinzip nur diese Stadt hast und nicht irgendwie Land drumherum. Hast du wieder viel mehr dieses, du bist in Menschenmengen, du versteckst dich dort, du musst irgendwie schauen, wie kommst du da rein in irgendwie den Palast, wo dein Attentatsziel ist. Und das hast du halt in Teil 3 hattest es eigentlich nicht, in Rogue hattest es nicht und in Black Flag hattest es auch nicht, sondern da war halt alles eher viel offener, weil da war halt nicht Großstadt, sondern da hast du halt im Prinzip selbst diese New York und Boston und sowas in Teil 3 gab, waren ja auch im Prinzip eher nur so Ansammlungen von Holzhütten, etwas größere Ansammlungen zugegebenermaßen, aber wirkliches Großstadtgefühl kam da halt auch nicht aus, weil die Städte halt gerade in Nordamerika zu dem Zeitpunkt irgendwie in der Historie noch überhaupt nicht irgendwie wirklich groß waren. Und das ist dann schon bei Unity besser. Aber bei Rogue gibt's halt das Pfeifen noch und das ist eine Funktion, die völlig unverständlicherweise rausgeschnitten wurde bei Unity, die geht da nicht mehr, obwohl man sie da eigentlich noch viel nötiger bräuchte, nämlich ganz oft steht man halt irgendwo in der Deckung oder kauert irgendwo und möchte eine Wache herbeilocken und das kann man nicht. Es gibt dann zwar so komische Kirschbomben, die dann so hinbratzeln und dann soll das funktionieren, aber es klappt immer ganz oft nicht. Und da war ich dann komischerweise in Rogue, was gar nicht so sehr auf Schleichen unbedingt ausgelegt ist, total froh, dass ich dort wieder pfeifen konnte, um die anzulocken.
Ja, gepfiffen habe ich auch wie ein Großer die ganze Zeit. Das war echt so mein Hauptmittel, wenn ich wirklich am Schleichen war. Aber wenn man es auch wirklich zwischendurch nicht braucht, ich habe auch ein paar Missionen gemacht, wo ich einfach meine Hände, wirklich die Beine in die Hand genommen und reingerannt bin, den umgebracht hat und wieder rausgerannt bin und es hat funktioniert.
Ja, das mag ich ja generell auch an Assassin's Creed immer, dass es einem so ein bisschen die Wahl gelassen wird. Wie geht man an eine Aufgabe ran? Will ich da jetzt unentdeckt rein und rausgehen oder mache ich da einfach irgendwie Halligalli und gehe dann auch mit dem gleichen Ergebnis daraus. Das fand ich immer sehr gut. Ich habe halt gehört, dass es in Unity extrem anders ist, weil man jetzt durch das verbesserte Kampfsystem quasi nicht mehr gegen so viele Gegner gleichzeitig ankommen kann. Finde ich auf der einen Seite gut, weil mich das Kampfsystem bei Rogue immer noch so ein bisschen aufgeregt hat. Andererseits ist es halt schade, dass man mehr forciert wird zu schleichen.
Für mich fühlt sich Rogue, wenn ich mal so die Zusammenfassung suchen will, und ich habe das auch schon mal irgendwo gesagt in einem der letzten Casts und es wurde dann so ein bisschen kritisiert. Ich habe gesagt, es fühlt sich für mich an wie so ein großer DLC. Und ich meine jetzt DLC überhaupt nicht in Form des Umfangs oder so, sondern haben wir ja schon gesagt, der Umfang von Rogue ist wirklich also gigantisch, da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Aber es fühlt sich so von der Logik her für mich an, wieso, weil es hat sich wenig getan. Das ist positiv wie negativ, also sprich, wer die Vorgänger kennt, die letzten zwei, der fühlt sich da halt sofort zu Hause, kennt sich sofort aus, weiß sofort, was zu tun ist, hat auch alle Mechaniken sofort verstanden, weiß, wie die ganzen Nebenaufgaben funktionieren, was mir halt bei Unity irgendwie ein bisschen Probleme bereitet hatte, dass ich da halt am Anfang etwas erschlagen war, weil da gibt's halt so viele neue Mechaniken und nur viel neue Symbole auf der Karte. Und bei vielen wird gar nicht genau erklärt, was es ist. Das muss man sich dann alles so ein bisschen selber herbeiarbeiten. Und das ist halt bei Rogue überhaupt nicht. Da hatte ich halt, wie ich schon gesagt habe, so ein Gefühl wie, okay, ich komme halt nach Hause, ich weiß, was zu tun ist und ich kriege halt einfach eine neue Storyline und so ein paar kleine Tweaks an einigen Stellen, wo so ein bisschen neue Sachen dazugekommen sind. Und das meinte ich mit, es fühlt sich wie so ein großer DLC an, wenn ich jetzt mal so sage, das wäre einfach ein großer DLC zu Assassin's Creed Black Flag.
Es gibt ja keine großen Neuerungen. Also es gibt ja jetzt nichts, wo man wirklich sagt, wow, das war jetzt bahnbrechend oder so. Weil das ist halt wie Black Flag mit einer neuen Story, ein bisschen hübscher und macht genauso viel Spaß wie Black Flag.
Ja, ich würde das eigentlich so unterschreiben. Wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen müsste, welcher von den drei Teilen der Nordamerika-Reihe der beste ist, würde ich immer noch sagen Black Flag, weil mir das Karibik-Setting so unglaublich gut gefallen hat. Ich fand die kleinen Städte und die ganzen Dschungelpassagen unheimlich charmant und ja, bin halt so ein Mega-Fan einfach von diesem ganzen Piratengedöns gewesen. Aber mir gefällt Rogue auf jeden Fall besser als Teil 3, nicht zuletzt wegen dem Charakter. Was ich aber halt dann am meisten kritisiere, ist halt diese Templer-Geschichte, dass das einfach irgendwie so wischiwaschi gelöst wurde und nicht irgendwie mehr diskutiert wurde oder dass Shane nicht irgendwie mehr versucht hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Da hätte man auf jeden Fall, wie wir ja schon erörtert haben, sich noch was Cooleres einfallen lassen können. Aber ich finde, es ist ein gutes Spiel, gar keine Frage.
Es ist ein hervorragendes Spiel. Also es ärgert mich ja dementsprechend auch, dass ich halt, also für mich, ich spiele alles, wo Assassin's Creed draufsteht. Deswegen hat es für mich die Frage nicht gestellt. Aber es hat mich natürlich schon ein bisschen geärgert, dass das Spiel weniger Aufmerksamkeit bekommt, als es irgendwie verdient. Und ich weiß es nicht. Also es lässt sich halt immer irgendwie klug daherreden und sagen so, ja, hätten sie halt mal irgendwie das jetzt alles verschoben und hätten da irgendwie gesagt, gut, unser Assassin's Creed fürs Weihnachtsgeschäft 2014 wird eben Rogue, Punkt. Und Unity kommt dann möglicherweise vielleicht im Frühjahr oder dann gleich ein ganzes Jahr später. Und wie gesagt, ich find's, bei euch war es jetzt halt so, wenn ihr die Wahl nicht hattet zwischen einer neuen Konsolengeneration, dann kam Unity jetzt für euch da irgendwie wirklich nicht in Frage. Und dann war klar, dass ihr dann zu Rogue greift, aber ich glaube, Leute, die Wahl haben, die überlegen sich halt zweimal, ob sie sich dann wirklich beide Teile holen sollen. Und wenn man dann gerade eine neue Konsole hat, eine Next-Gen-Konsole, dann ist man wahrscheinlich eher dazu geneigt, sich dann doch irgendwie das große neue Next-Gen-Spiel zu holen und sagt sich halt, ach ja, das Rogue, was man auch alles so hört und liest, das klingt ja dann doch irgendwie alles wie nur so ein besseres Black Flag oder beziehungsweise Teil 3, das lasse ich dann mal aus. Und das ist eigentlich schade für das Spiel, weil das hat es eigentlich nicht verdient, dass es da irgendwie so hinten runterfällt. Und ich weiß nicht, wie geht's euch da? Glaubt ihr schon, dass das irgendwie schlecht für das Spiel war, dass es da einfach irgendwie parallel zu Unity rauskam?
Auf jeden Fall. Also allein, was man mal, Unity wurde ja überall beworben. Man konnte ja in keine U-Bahn-Station mehr gehen, ohne dass da mindestens drei Poster hingen. Und von Rogue hat man ja fast gar nichts mitbekommen. Das war echt, also ich finde es echt ein bisschen traurig, weil es wirklich ein sehr gutes Spiel ist. Und ich würde es halt auch empfehlen. Aber wenn ich überlege, hätte ich wirklich eine Next-Gen-Konsole gehabt, ich hätte auch sofort zu Unity gegriffen, bevor ich Rogue angefasst hätte.
Ja, also ich finde es auch schade. Aber ich glaube, dass Ubisoft auf jeden Fall noch eine Next-Gen-Version von Rogue raushauen wird. Also allein schon, um Profit zu machen. Weil genau.
So ist aber nett, wie du das ausdrückst.
Jetzt mal ganz im Ernst, diese ganzen Leute, die Rogue jetzt natürlich nicht beachtet haben, weil sie gedacht haben, geil, Next-Gen, Unity und so weiter. Und dann kommt auf einmal irgendwann Rogue dann für die Next-Gen. Ja. Also dann kann man ja mal nochmal die Möglichkeit ergreifen. Ich glaube schon, dass es eine Next-Gen-Version geben wird. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn wie wir seit gestern wissen, ist ja schon das nächste Assassin's Creed in der Pipeline. Also
Anne ist übrigens immer ein bisschen später, also wir wissen es schon seit einer Woche ungefähr, wenn ihr das jetzt hört.
Ja.
Anne hat es erst gestern mitbekommen.
Ich jetzt schon Winterschlaf, deswegen ja alles mit.
Da brauchen Informationen mal ein bisschen länger, um anzukommen.
Ja, genau. Ist ja halt Berlin, ne? Da ist ja irgendwie.
Ja, es ist halt nicht am Puls der Zeit. Das ist halt.
Ja. Gibt es schon da einen Flughafen mittlerweile eigentlich?
Nee, der Bau dauert noch 20 Jahre.
Okay. Nee, ich glaube tatsächlich, Anne, dass du recht hast, Spaß beiseite, dass da bestimmt noch ein Rogue HD kommt. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar mal irgendwo versehentlich in so einem Listing irgendwo mal aufgetaucht oder wurde mal gegenüber Investoren irgendwie gesagt oder so. Und ich glaube, dass die da schon sowas machen, weil das Spiel im Grunde kann es nicht viel Arbeit sein, das mal irgendwie auf Next-Gen-Konsolen noch zu portieren. Und ich glaube schon, dass sie das machen werden. Und wenn sie es vielleicht nur als Download-Titel anbieten, also wenn sie sagen, gut, wir machen uns jetzt nicht die Mühe und sagen, wir bringen das jetzt komplett nochmal als vollen Release auf Disc und so, sondern einfach nur sagen, hey, Assassin's Creed Rogue HD ist jetzt halt einfach nochmal da. Haben sie ja mit Liberation HD auch so gemacht, einfach dann nochmal als Download-Titel angeboten. Und ich glaube, du könntest mit deiner Einschätzung, dass das kommen wird, gar nicht so falsch liegen. Und wie gesagt, wie du richtig sagst, es ist ja egal, weil es kommt ja mittlerweile so jeden Monat irgendein neues Assassin's Creed raus mittlerweile, oder es wird ein neues angekündigt jeden Monat. Deswegen, also da wird einem nie die Zeit aus, die Assassin's Creed-Spiele werden einem nie ausgehen.
Nein, niemals.
Auf jeden Fall nicht.
Gut, wunderbar. Dann danke ich euch beiden und ihr seid ja spätestens nächsten Monat wieder zu Gast, weil da gibt's ja irgendwie dann entweder gibt's ein neues Assassin's Creed oder wir können über die Ankündigung von einem reden. Deswegen hören wir uns bald wieder an dieser Stelle und Anne, dein Test, den du erwähnt hast, den verlinken wir natürlich auf Giga. Allein schon wegen des tollen Bilds, was da ist, weil ist ja immer ganz wichtig, dass man Redakteursköpfe auf Screenshots fotomontiert.
Redakteurs ABC ist das ja wohl.
Ja.
Einstellungskriterium.
Ja, was meinst du, warum Podcasts so scheiße unerfolgreich sind? Weil wir halt keine Screenshots machen können, wo dann irgendwie Redakteursköpfe drauf gefotoshoppt sind. Das ist der einzige Grund. Warum das so ist. Genau, und Lisa, kann man von dir auch irgendwo zu Rogue was nachlesen oder hast du jetzt tatsächlich nur privat gespielt?
Ich hab's privat gespielt.
Okay, egal. Wir verlinken da trotzdem da, wo man euch dann irgendwie lesen, sehen, hören oder was auch immer kann. Und genau, Twitter, alles, was ihr dann braucht, um Anne und Lisa zu folgen, findet ihr im Blogpost. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir über Assassin's Creed zu plaudern. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke. Gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung.
Komm gerne wieder.
Ciao.
Tschüss.